NDR Info. Themen des Tages.
In der kommenden halben Stunde beschäftigen wir uns unter anderem mit der Debatte um den Wehrdienst. Die zieht sich ja weiter durch diese Woche. Im Bundestag hat es vor wenigen Minuten eine Aussprache gegeben. Wir hören gleich aber auch einen, der selbst betroffen ist. Auch über die Rentenform ist im Bundestag diskutiert worden. Auch dazu gleich mehr. Und wir erinnern an den Musikproduzenten Jack White, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Ich bin Birgit Langhammer. Guten Abend. Wir haben ja zuletzt schon einige Politiker, Politikerinnen gehört zum neuen Modell beim Wehrdienst. Und wir hören gleich auch noch mehr dazu aus dem Bundestag. Wir fangen jetzt aber mit einem an, der sich zum einen auskennt, zum anderen aber auch weiß, was junge Menschen wollen. Quentin Gärtner, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und nun auch Sachverständiger in der Diskussion um die künftige Wehrpflicht. Mit ihm habe ich heute Nachmittag gesprochen und ihn gefragt, Sie sind ja selbst 18 Jahre alt. Werden Sie also auch einen Brief erhalten im kommenden Jahr?
Nein, tatsächlich nicht. Den Brief werden erst die Jahrgänge 2008 erhalten. Das heißt, ich, weil ich Jahrgang 2007 bin gerade so raus, aber ich kenne sehr viele Freunde in meinem Umfeld, die eben diesen Brief erhalten werden. Und die fragen sich dann schon, was steht da drin und was kommt auf mich zu?
Genau, darüber wollen wir mit Ihnen ja auch sprechen. Es wird im Moment ja auch viel über Generationengerechtigkeit gesprochen. Wir kommen später auch noch zum Thema Rente. Klima ist natürlich auch eins und jetzt geht's also verstärkt um den Wehrdienst. Wie wird es denn in Ihrer Altersklasse diskutiert?
Extrem breit. Also da möchte ich einmal klarstellen, dieses Thema erreicht eigentlich jeden jungen Menschen. Wenn Sie sich jetzt heute in ein Klassenzimmer stellen und ab einem gewissen Alter von so 12, 13 Jahren fragen, wer hat das denn mitbekommen mit dem Verteidigung, mit diesem Verteidigungsthema und Wehrdienst, da werden fast alle die ihre Hand heben. Das heißt, das ist nicht so eine Diskussion, die irgendwo im Elfenbeinturm von ein paar politisch interessierten jungen Menschen geführt wird, sondern dieses Thema geht uns alle etwas an. Und weil es so unmittelbar bei uns ist, wird es auch breit in der Fläche diskutiert. Und selbst wenn einem das Thema nur in einem Internet-Meme oder sowas über den Weg gelaufen ist, auf jeden Fall bewegt es meine Generation und ist auf jeden Fall Thema auch auf dem Pausenhof und in Sportvereinen.
Wir kommen gleich drauf. Sie haben ja gesagt, es wird breit diskutiert. Wir kommen drauf, wie sich es bis hierhin entwickelt hat. Aber vielleicht eine Frage noch zu Ihrem Amt als Sachverständiger. Also inwieweit kommen Sie ins Spiel? Mit wem werden Sie darüber sprechen? Auch als Sprachrohr der Jugend gehört.
Nun, ich werde am 10.11., wenn alles gut läuft, ich meine, die Koalition ist ja jetzt gerade nicht dabei, so sauber die Taktung durchzuhalten, die sie eigentlich sich mal gegeben hatte und hat jetzt einige Scharmützel mit diesem Wehrdienstgesetz auf sich genommen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob der Termin so gehalten werden kann. Aber prinzipiell ist geplant, dass ich am 10.11. im Bundesverteidigungsausschuss spreche bei einer öffentlichen Anhörung. Das ist normalerweise nicht so, dass der Bundesverteidigungsausschuss öffentlich tagt, aber bei dem Thema hat man sich gezielt dazu entschieden, diese Anhörung öffentlich zu machen. Und da werde ich dann neben anderen Sachverständigen dort sein. Da ist eine Vertreterin vom Deutschen Bundesjugendring, da ist ein Militärhistoriker, Carsten Breuer als Chefinspekteur der Bundeswehr und eben ich, der die Stimme der Schüler und der jungen Menschen einbringen darf. Und weil ich eben noch so nah dran bin, diese Positionen eben sehr authentisch dann auch einbringen kann. In meinem Umfeld sind diese Debatten brandaktuell.
Und wir wollen natürlich jetzt schon einiges von Ihnen hören, Herr Gärtner. Es haben sich ja zuletzt mehr junge Menschen freiwillig gemeldet bei der Bundeswehr. Es soll ab kommenden Jahr dann auch noch mehr Anreize geben, auch mehr Geld. Und der Verteidigungsminister Boris Pistorius, der setzt eigentlich auf Freiwilligkeit. Jetzt gibt es großen Streit um diese mögliche Lücke, also falls sich nicht genug freiwillig melden. Was wäre denn für Sie wichtig?
Wichtig ist festzuhalten, dass es um das Leben von jungen Menschen geht. Das heißt, wenn ich da höre, jetzt kommt vielleicht eine Lostrommel oder nicht und dann beraubt man da eine Pressekonferenz ein und diskutiert darüber und möchte eben verkünden, ob jetzt das Los entscheiden soll, ob junge Menschen zum Wehrdienst verpflichtet werden oder nicht. Und dann sagt man vor den Augen der ganzen Hauptstadtpresse diese Pressekonferenz wieder ab, dann führt man damit nur zu Verunsicherungen. Also junge Menschen werden zurückgelassen mit ganz vielen Fragen, kaum Antworten. Und ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung sich hinstellen würde und sagen würde, okay, es geht um die Lebensaussichten von jungen Menschen. Wir machen eine anständige Politik. Die sind nicht Spielball unserer internen Machtkämpfe. Und wir machen da eine Politik, die entweder auf ausreichende Anreize setzt oder dann in letzter Konsequenz auf eine Pflicht. Ob da wirklich die Lostrommel der Weg zu gehen ist, das möchte ich erheblich bezweifeln.
Jetzt ging es ja aber gerade darum, dass Boris Pistorius auch gesagt hat, wir haben da unterschiedliche Herangehensweisen, dass es mal rumpelt, das sei völlig normal. Man muss eben auch in einer Koalition nochmal Raum haben, um vielleicht sogar auch zu streiten. Ich glaube, entbrannt ist das Ganze ja und auch die Verunsicherung hängt ja wirklich an diesem Losen oder eben an diesem Verteilsystem. Halten Sie das einfach nur für schlechte Kommunikation oder auch inhaltlich für den falschen Weg?
Also mindestens ist es auch inhaltlich einfach politisch handwerklich schlecht gemacht. Man kann nicht die gesamte Hauptstadtpresse einladen und dann die Pressekonferenz wieder absagen, weil man sich doch nicht einig ist. Ich möchte der großen Koalition allen Raum der Welt bieten für ihre Diskussion. Es ist ja auch sinnvoll, dass man nicht immer einer Meinung ist. Das kann ja auch gar nicht so sein in der Politik. Aber dass man solche handwerklichen Fehler macht und Dinge verkündigt, die dann offensichtlich doch nicht so final sind, das ist ein Fehler. Und was den Vorschlag mit der Lostrommel an sich angeht, das halte ich ganz persönlich nicht für den richtigen Weg. Das führt zu dem extremen Gefühl von Ungerechtigkeit, von Frust auch von denjenigen, die dann gezogen werden. Und ich möchte betonen, man zockt nicht um das Leben von jungen Menschen. Es geht um einen ganz elementaren Bestandteil in der Berufs- und Studienorientierung junger Menschen. Es geht um sehr viel Lebenszeiten, ja, sehr viel. Und da sollte man nicht das Losglück oder das Lospech entscheiden lassen, sondern möglichst andere Maßnahmen finden.
Jetzt geht es ja darum, und da sind sich wiederum alle einig, dass die Bundeswehr aufgestockt werden muss. Also wir brauchen einfach mehr Menschen, die sich bei der Bundeswehr melden und dann eben auch nicht nur für ein Jahr, sondern im besten Fall ja auch mit langfristiger Perspektive. Boris Pistorius will eigentlich ja auch die Besten haben für die Truppe. Wo setzt man da Ihrer Meinung nach am besten an? Was wäre die korrekte Ansprechhaltung oder sehen Sie vielleicht eben auch im Umfeld, dass es durchaus Interessierte gibt?
Wer die Besten haben möchte, der muss auch die Besten ausbilden. Also wenn wir unser Bildungssystem anschauen und heute kommen die neuen Zahlen zum IQB-Bildungstrend raus, dann sehen wir, dass wir ein eklatantes Problem haben und das schon seit Jahren. Unsere Leistungen werden immer schlechter, die Schulen fallen auseinander. Leistungsfähigkeit und Resilienz, die kommen nicht von alleine. Die müssen im Bildungssystem geschult und beigebracht werden. Und außerdem brauchen wir allgemein dann Investitionen in den Bildungsbereich. Was ich Herr Pistorius mitgeben möchte, ist, dass Landesverteidigung nicht damit beginnt, dass man irgendwelchen 18-Jährigen ein Gewehr in die Hand drückt und sie durch den Schlamm krabbeln lässt, sondern eigentlich damit, dass man resiliente und belastbare junge Menschen haben, die bereit sind, das Land zu verteidigen. Und dafür muss ich investieren, bevor die beim Bund ankommen, nämlich in Schulen und mentale Gesundheit und die Lebenswelten von jungen Menschen.
Sagt Quentin Gärtner, er ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und auch Sachverständiger in der Diskussion um die zukünftigen Wehrdienste. Er wird noch gehört. Heute wurde aber schon zum ersten Mal in erster Lesung im Bundestag über den Gesetzentwurf debattiert. Und weil es zuletzt so verwirrend war, habe ich unsere Korrespondentin Christina Nagel in Berlin gefragt, jetzt noch mal ganz genau erklärt. Also das ist jetzt der Entwurf, in dem noch kein Losverfahren oder Zufallsprinzip mit drin steht, oder?
Genau, es ist der Entwurf, den der Verteidigungsminister vorgelegt hat, der auch vom Kabinett verabschiedet worden ist, wo es also in erster Linie um Freiwilligkeit geht, dass man eben versuchen will, dadurch, dass man ab dem kommenden Jahr, also ab Januar, dann Fragebögen verschickt, den 18-Jährige dann ausfüllen müssen, die Männer zumindest, die Frauen können das tun, dann wird unter denjenigen, die sagen, ich kann mir vorstellen, zur Bundeswehr zu gehen, die werden eingeladen zur Musterung und dann gehen sie im besten Fall freiwillig zur Bundeswehr. Was aber natürlich eben in der Debatte trotzdem wieder vorgekommen ist, ist natürlich, was tut man für den Fall, wenn man nicht genügend Freiwillige findet? Und da kommt das Losverfahren dann trotzdem wieder ins Spiel.
Also diese Lücke, die entstehen könnte, wissen wir eben alle nicht, ob es schon reicht freiwillig. Heißt diese Änderung der Unionsfachpolitiker, die werden jetzt doch noch mit eingebracht?
Das erwarten zumindest die Fachpolitiker, die eben gesprochen haben. Das war schon sehr eindeutig. Also sowohl Norbert Röttgen von der CDU als auch Siebke Möller von der SPD haben das schon noch mal klar gemacht, dass sie eigentlich wollen, dass das mit eine Rolle spielen wird. Das wird auch weiter diskutiert werden, weil das war jetzt ja heute im Bundestag erst quasi der erste Aufschlag. Jetzt geht es ja in die Ausschüsse, wird also weiter diskutiert. Dann gibt es noch eine öffentliche Anhörung, wo eben auch Jüngere mal zu Wort kommen sollen, aber auch eben Militärexperten. Staaten. Da geht man davon aus, dass sich noch mal vieles verändern wird. Und dann kommt noch die zweite, dritte Lesung. Und dann muss auch noch der Bundesrat zustimmen. Und dann muss es auch noch der Bundespräsident unterzeichnen. Da gibt es schon noch ziemlich viele Möglichkeiten, dass eben das, was eigentlich auf dem Tisch liegt, der Gesetzentwurf von Pistorius, dann doch noch mal verändert wird.
Sie haben gerade den Bundespräsidenten angesprochen. Der hat ja sogar auch Kritik geübt und nennt es auch Kommunikationsdesaster. Wir bleiben aber inhaltlich, Frau Nagel. Wir haben gerade Quentin Gärtner gehört als Sachverständiger. Er hat gemeint, er hat seinen Termin vermutlich Anfang November. Haben Sie den Eindruck, dass jetzt angekommen ist, dass man mehr auch auf die Meinungen der Betroffenen, der Jungen hören muss?
Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also ich glaube, Sie haben heute zumindest alle einmal gesehen, dass die jüngeren Menschen alle einbezogen werden wollen. Es gab ja auch Proteste vor dem Bundestag, wo das eben auch nochmal deutlich wurde. Das heißt, es war sichtbar. Es ist auch, glaube ich, allen klar, dass das etwas ist, was eine Frage ist, die natürlich gerade diejenigen, die es betreffen wird, sehr umtreibt und auch die Familien umtreibt. Das haben eben auch einige Abgeordnete, die gesprochen haben, nochmal klar gemacht, die auch gesagt haben, wir haben auch Kinder, die wird es auch betreffen. Also ich glaube, es ist einerseits klar und andererseits sind aber die Politiker noch sehr damit befasst, jetzt zu gucken, was können wir denn machen, was wollen wir denn machen und wo ist unsere Linie? Und entscheidend fand ich dabei, dass sich über diese Linie eben SPD und Union viele Gedanken machen, dass aber von Seiten der Opposition sehr wenig neue Vorschläge reingebracht wurden, sondern vielmehr nur kritisiert wurde, was von den anderen, von den Regierungsparteien auf den Tisch gelegt worden ist.
Und jetzt haben wir ja aber eben die letzten Tage verfolgt, dass eben erstmal nicht das parlamentarische Verfahren quasi eingehalten wurde, sondern dass vorab schon wieder wahnsinnig viel Unmut im Spiel war. War das jetzt heute auch nochmal ein Thema? Also hat man auch nochmal über die eigene Kommunikationsstrategie gesprochen?
Das Gegenteil war der Fall. Es wurde sich sehr betont immer wieder bei der jeweils anderen Seite bedankt. Also die Fachpolitiker, die den Gegenentwurf vorgelegt haben, haben sich ausdrücklich nochmal beim Verteidigungsminister bedankt. Der hat sich dafür bedankt, dass es eben auch weitere Ideen gibt. Alle haben sich offen gezeigt für Diskussionen. Aber trotzdem wurde wieder deutlich, dass es natürlich da Reibungspunkte gibt, dass vielen in den Fraktionen der Entwurf vom Minister nicht weit genug geht, dass sie da gerne nachschärfen wollen. Und die Wahrscheinlichkeit ist eben hoch, dass genau das im parlamentarischen Prozess jetzt auch passieren wird.
Soweit Informationen und Einschätzungen von Christina Nagel aus Berlin zur Debatte über den Wehrdienst. Und wir bleiben im Bundestag. Bundeskanzler Merz hat heute eine Regierungserklärung zur Verteidigung gehalten, aus Anlass eines EU-Gipfels nächste Woche. Mit Blick auf Russland kündigte der CDU-Politiker einen Aktionsplan zur Abwehr hybrider Gefahren an. Aus der Opposition gab es Kritik. Die Linkspartei warf der Bundesregierung und der EU vor, zu stark auf Aufrüstung zu setzen. Nicole Markwald hat die Debatte verfolgt.
In seiner Regierungserklärung forderte der Bundeskanzler eine militärische Stärkung Europas. Europa könne eine Friedensmacht in der Welt sein, so Friedrich Merz. Doch Frieden in Freiheit gelinge nur mit Stärke. Wirtschaftlicher, politischer und militärischer. Europa müsse sich enger abstimmen, besser koordinieren und entschlossener handeln, so der CDU-Politiker. Dabei komme der Europäischen Verteidigungsagentur eine zentrale Rolle zu. Sie soll, so Merz, die Kleinstaaterei im Verteidigungssektor beenden. In seiner Rede forderte der Bundeskanzler Europa auf, sich noch stärker international zu engagieren. Mit dem Gaza-Friedensplan habe man erlebt, was möglich ist, wenn die Völkergemeinschaft zusammenarbeitet. Politisches Handeln macht einen Unterschied in dieser Welt, zum Guten wie zum Schlechten, sagte der Kanzler.
Soweit Nicole Markwald aus Berlin. Heute Nachmittag erreichte uns noch die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump offenbar noch heute mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen möchte. Die Ukraine bemüht sich derzeit um eine Freigabe von Trump für die Lieferung weitreichender Waffen aus den USA. Auch das werden wir weiter verfolgen. Wir kommen aber nochmal zurück nach Berlin, nochmal in den Bundestag, denn da gab es heute noch ein weiteres Thema mit Sprengstoff zwischen Jung und Alt, und zwar die Rentenreform. Uwe Berndt.
Rentenschock, Rentenhammer, Rentenbombe. Solche Schlagzeilen gefallen der Ministerin gar nicht. Für Bärbel Baas ist die Debatte um das Rentensystem von Angstmache geprägt. Sie ruft auf zu mehr Sachlichkeit und setzt dagegen.
Seit Jahrzehnten können sich die Menschen auf die Rente verlassen. Wir haben Wirtschaftskrisen gesehen, Bankenkrisen, eine Pandemie. Unsere sozialen Sicherungssysteme haben all dem standgehalten. Sie haben für Sicherheit in unsicheren Zeiten gesorgt, vor allem die gesetzliche Rente.
Mit dem Gesetz will die Regierung das aktuelle Rentenniveau bis ins Jahr 2031 auf 48% stabilisieren. Das bedeutet aber, der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor, der das Rentensystem eigentlich an die demografische Entwicklung anpassen soll, wird noch einmal ausgesetzt. Doch dagegen gibt es Widerstand bei den jungen Unionsabgeordneten.
Der Nachhaltigkeitsfaktor ist das zentrale Schutzinstrument der jungen Generation.
Johannes Winkel, der Chef der jungen Union, pocht auf Änderungen. Theoretisch könnte die junge Gruppe der Unionsabgeordneten mit ihren 18 Mitgliedern das Gesetz im Parlament sogar blockieren. Ausgesprochen wird diese Drohung in der Debatte nicht. Dafür beruft sich der CDU-Politiker Winkel auf die SPD-Sozialministerin Ulla Schmidt, die den Nachhaltigkeitsfaktor vor gut 20 Jahren erfunden hatte.
Sie hat neulich in der FAZ gesagt, Zitat, es geht beim Nachhaltigkeitsfaktor darum, die junge Generation nicht zu überfordern. Zitat Ende.
Geht es also um jung gegen alt, muss die nächste Generation die Zeche zahlen für die Boomer-Rentner, die ihnen auch noch einen Berg von Schulden hinterlassen. Ministerin Baas argumentiert, die sogenannte Haltelinie, die das Sinken des Rentenniveaus stoppt, sei auch wichtig für die junge Generation. Denn
wenn das Niveau sinkt, trifft es nicht nur die heutigen Rentnerinnen und Rentner, sondern auch die, die in 20 oder 30 Jahren alt sind.
Und die Opposition in der Debatte? Schnell erzählt, die Linke lobt die CSU für die Mütterrente. Die AfD lobt das österreichische Rentensystem als Vorbild. Und die Grünen loben den Widerstand der jungen Unionsabgeordneten. Spannend werden nun die kommenden Wochen, wenn das Gesetz in den Ausschüssen diskutiert wird. Lässt sich ein Jung gegen Alt vermeiden? Wie verbindet man diese beiden berechtigten Interessen? Bärbel Baas?
Mehr als die Hälfte der Rentnerinnen und Rentner sind ausschließlich auf die gesetzliche Rente angewiesen. In Ostdeutschland sind es sogar 74%. Wenn wir das Rentenniveau nicht sichern, werden diese Menschen das Absinken der Rente besonders hart spüren. Wer also gegen die Haltelinie ist, der will die Rente kürzen und dann soll er das auch so sagen.
Das klingt heute noch unversöhnlich, doch im parlamentarischen Verfahren müssen die Regierungsparteien zusammenfinden. Oder kann man hier schon hören, dass sie aufeinander zugehen? Noch einmal Bärbel Baas und Johannes Winkel.
Die Kritik an diesem Paket, die hier teilweise lautstark geäußert wird, mag ökonomisch nachvollziehbar sein. Sie ist sozialpolitisch einseitig.
Und ich glaube, hier müssen wir uns alle zusammen noch mal vergegenwärtigen, dass wir natürlich, um so ein System zu finanzieren, auch eine ökonomische Grundlage dafür brauchen. Wenn wir die Entwicklung des Sozialstaates dauerhaft von der Entwicklung der Wirtschaft entkoppeln, dann laufen wir zwangsläufig in eine Entwicklung hinein, wie sie Frankreich gerade beklagt, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Die Rentendebatte im Bundestag hat Uwe Bern zusammengefasst. Der Führerschein war immer schon eine große Investition, oftmals ja zum Schulabschluss geschenkt oder bezuschusst. Und es galt unbedingt nicht durchzufallen, weil eine Nachprüfung gleich nochmal ein paar Hunderter mehr bedeutet. Inzwischen kann eine Fahrausbildung bis 4.500 Euro kosten, für viele einfach unerschwinglich. Bundesverkehrsminister Schnieder will gegensteuern. Er hat eine geplante Reform vorgestellt und da spielt vor allem moderne Technik eine Rolle. Jan Zimmermann über die Pläne des CSU-Ministers.
Verkehrsminister Schnieder will die Fahrausbildung stark vereinfachen. Allerdings ohne, dass die Verkehrssicherheit darunter leidet, betont der CDU-Politiker. In der theoretischen Ausbildung soll der verpflichtende Präsenzunterricht entfallen. Stattdessen sollen die Fahrschüler über digitale Wege wie zum Beispiel eine App lernen. Die Fahrschulen müssten nach Schnieders Plänen auch keine Schulungsräume mehr vorhalten. Das würde Miet- und Personalkosten sparen. Der mehr als 1.100 Fragen umfassende Prüfungskatalog soll um ein Drittel reduziert werden. In der praktischen Ausbildung soll verstärkt an Simulatoren geübt werden, vor allem wenn es darum geht, zu lernen, wie man ein Auto mit Gangschaltung fährt. Dann müssten Fahrschulen solche Wagen nicht mehr vorhalten. Die Prüfung könne an einem Auto mit Automatik erfolgen, heißt es. Außerdem sollen Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten reduziert werden. Manche Experten sind skeptisch, ob diese Vorschläge den Führerschein tatsächlich bezahlbarer machen. Der Autoclub Europa warnt, sinkt die Ausbildungsqualität, könnte der Führerscheinpreis sogar steigen, wenn die Prüfung häufiger wiederholt werden muss. Verkehrsminister Schnieder will im nächsten Schritt seine Vorschläge mit den Ländern und der Branche besprechen. 2026 sollen dann die rechtlichen Änderungen beschlossen werden.
Und wir kommen in den Norden. Im Fall Fabian aus Güstrow sind noch viele Fragen offen. Nach dem Fund einer Kinderleiche in der Nähe der Stadt gibt es nun Ergebnisse aus ersten Analysen, nämlich von der Obduktion. Und der tot aufgefundene Junge ist demnach wohl Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Dazu Jürgen Jakob Gericke aus dem Ostseestudio Rostock. Was hat denn diese Untersuchung jetzt genau ergeben?
Dazu will die Staatsanwaltschaft hier in Rostock noch nichts sagen, um ihre eigenen Ermittlungen nicht zu gefährden. Es sind nämlich schon einzelne Informationen, womöglich auch Spekulationen an die Öffentlichkeit gelangt, auch durch andere Medien. Und das soll aufhören. Also heißt es von der Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen erstmal keine Angaben, insbesondere zu den Details der ausgewerteten Obduktion. Nur so viel, es seien Spuren festgestellt worden, die auf einen gewaltsamen Tod schließen lassen.
Aber es hat ja inzwischen schon einen Trauergottesdienst gegeben. Die Meldung des vermissten Fabian hat viele schockiert. Viele Menschen vor Ort hatten ja auch mitgesucht übers Wochenende. Aber es gibt noch keinen Nachweis, dass es sich bei diesem toten gefundenen Kind jetzt um den vermissten Fabian handelt. Warum nicht?
Für die Identifikation von Leichen werden unter anderem ja oft Angehörige gebeten, sich den Verstorbenen anzuschauen. Das ging in diesem Fall nicht. Laut Staatsanwaltschaft hat sich die Familie aus verständlichen Gründen nicht in der Lage gesehen, in so eine Situation zu gehen. Und deswegen wird auf eine DNA-Analyse gesetzt. Dafür war dann Vergleichsmaterial nötig und so eine Untersuchung dauert einfach. Morgen sollen die Ergebnisse aber vorliegen. Und die Ermittlerinnen und Ermittler, die gehen ja schon fest davon aus, dass es sich bei der Leiche um Fabian handelt. Es fehlt halt noch die letzte Sicherheit.
Sie waren ja unter anderem in Güstrow auch vor Ort. Weiß man denn schon, in welche Richtung ermittelt wird? Also etwas zum mutmaßlichen Täter oder auch Täterin?
Also Stand jetzt ist dazu gar nichts bekannt. Da hält sich die Staatsanwaltschaft sehr bedeckt und war heute auch für Anfragen noch nicht zu erreichen. Was wir wissen, gestern war der Fundort der Leiche in einem Feldgebiet in der Nähe von Güstrow noch einmal penibel abgesucht worden, in einem größeren Radius als zuvor. Heute Vormittag waren dort keine Einsatzkräfte mehr zu sehen. Güstrows Bürgermeister Sascha Zimmermann, der hat erneut appelliert, die Ermittlungen abzuwarten und vor allem nicht online irgendwelche Verdächtigungen zu verbreiten.
Keine Vorwürfe einseitig in irgendwelche Richtung, keine Mutmaßung. Ängste sind völlig okay, die haben wir natürlich auch. Wir fragen uns auch, wie ist es passiert. Da sind die Ermittlungsbehörden jetzt aufgefordert und wir hoffen, dass das schnell zum Ergebnis kommt, dass Ruhe, was das betrifft, Ruhe einkehrt.
Wie Zimmermann weiter sagte, sind auch zum Beispiel der Mutter von Fabian auf Facebook schon Vorwürfe gemacht worden, dass sie ihren 8-Jährigen zum Spielen nach draußen gelassen hat. Das sei aber doch völlig in Ordnung, völlig normal.
Soweit Jörn Jakob Gericke zum Fall Fabian aus Güstrow. Und zum Schluss der Themen des Tages erinnern wir noch an Jack White mit bürgerlichem Namen Horst Nussbaum. Er hat zunächst versucht, als Sänger durchzustarten, hatte damit kaum Erfolg. Der kam dann aber als Produzent. Jack White schrieb Hits für Roberto Blanco, Paul Anka, Barry Manilow oder auch David Hasselhoff. Nun ist er wenige Wochen nach seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden worden in seinem Haus in Berlin. Heiner Knapp erinnert.
Zugegeben, die Ohrwürmer, die uns Jack White hierzulande vor allem in den 70er Jahren bescherte.
Schöne Mai, hast du heute für mich Zeit? Oh ja, oh ja, oh.
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben.
Fußball ist unser Leben, der König. Fußball regiert die Welt.
Kam etwas rustikal daher. Aber Jack White auf das Bierzelt zu reduzieren, greift zu kurz. Denn auch für diese Hits zeichnete er als Produzent verantwortlich. Der als Horst Nussbaum 1940 in Köln in ärmlichen Verhältnissen geborene Jack White zeigte zunächst Talent als Fußballer und startete eine durchaus respektable Profikarriere. Doch seine Leidenschaft gehörte der Musik. Und nachdem er als Schlagersänger erfolglos blieb, wechselte er die Seiten. Er wurde Produzent, Texter, Komponist und ebnete dank seines Gespürs für den Massengeschmack Künstlern wie Tony Marshall, Jürgen Markus und Roberto Blanco den Weg in die Charts. Anfang der 80er zog es ihn in die USA, wo ihm mit der bis dato unbekannten Laura Branigan mit Self Control und Gloria zwei Top-Hits gelang. Für einen Produzenten aus Deutschland ein Traum.
Ich darf mich also grundsätzlich überhaupt nicht beklagen. Beruflich gesehen hätte es besser überhaupt gar nicht laufen können. Denn wenn ich darüber nachdenke, dass ich eigentlich Kaufmann werden wollte, dann den Traum hatte, Fußballer zu werden und dann den ganz, ganz großen Traum hatte, in die Musikbranche reinzugehen. Es ist ja alles so gelaufen, wie es besser überhaupt gar nicht hätte laufen können.
Plötzlich wurden Künstler auf ihn aufmerksam, deren Karrieren auffrischungsbedürftig waren. Wie Tony Christie, Paul Anka, Engelbert. Und auch die Serienstars Audrey Landers und David Hasselhoff verdankten Jack White ihre musikalischen Erfolge. 400 Gold- und Platin-Auszeichnungen für produzierte und selbstgeschriebene Musiktitel sind Beleg für eine einzigartige Lebensleistung, auf die Jack White zu Recht stolz war und darauf nie vergessen zu haben, woher er kam.
Wenn ich also zum Beispiel im Morgengrauen sehe, dann so die ersten Leute an den Bushaltestellen oder Straßenbahnstellen stehen, dann erinnert mich das immer wieder an die Zeit, als ich 12 bis knapp 20 war und nun jeden Morgen um 5 Uhr die Brötchen ausgetragen habe. Das sind Dinge, die natürlich geprägt haben, und die Leute, die mich wirklich kennen, meine Freunde, meine Familie, die stellen eigentlich fest, dass ich mich im Prinzip nie verändert habe.
Heiner Knapp hat an den Musikproduzenten Jack White erinnert. Er ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages für Donnerstag, den 16. Oktober.